Leute, herzlich willkommen zur Folge, ich glaube es ist 125 vom Fundraising Radio am Mittwoch, den 1. Mai. Es gab lange keine Aufnahme mehr und wir sind zum ersten Mal, das heißt ich bin zum ersten Mal, mal wieder draußen in dieser Kohlenstoffwelt unter Menschen, wie ihr auch im Hintergrund hört, in einer großen Halle in der nachbarschaftlichen Stadt Essen. Denn da gibt es eine Messe, die ich trotz 20 Jahre in der Sozialwirtschaft bislang noch überhaupt nicht wahrgenommen habe. Es ist keine Messe, es ist ein Fachtag, nämlich der Deutsche Fürsorgetag, der mittlerweile, was habt ihr gesagt, zum über 80. Mal stattfindet?
Der 82.
Alter, genau zu sein. Zum 82. Mal stattfindet und ich die Chance genutzt habe, die Kolleginnen und Kollegen vom Scala Campus von Fineo zu treffen. Herzlich willkommen, danke, dass ich hier sein darf. Herzlich willkommen, Ina Peppersack.
Danke, hallo.
Herzlich willkommen, Olli Rösner.
Hallo.
Extra aus Berlin für dieses Interview angereist? Nein.
Ja, wir haben das Angenehme mit dem noch Angenehmeren verbunden.
Also vielleicht müssen wir mal, bevor wir euch vorstellen, bevor wir vorstellen, worum es eigentlich heute geht. Wir reden über den Scala Campus, ein bisschen über Fineo und über das, was ihr eigentlich tun wollt mit dem Scala Campus. Vielleicht doch wirklich einmal nochmal sagen. Also es gibt hier einen Fachtag, das ist der Deutsche Fürsorgetag. Der ist in Essen auf dem Messegelände. Ihr seid schon zum zweiten Tag jetzt hier. Was passiert hier? Was sind hier für Menschen?
Hier sind, zahlenmäßig kann man das gar nicht sagen, also ich würde sagen, wir haben hier so 400-500 Menschen aus allen Bereichen der Fürsorge. Also wenn man sich hier so ein bisschen umguckt, wir sind hier in der Halle 8, wir sind ja Ausstellende, wir sehen um uns herum sehr, sehr viele lokale und regionale Initiativen. Viel aus dem B2B-Bereich, viel aus dem kommunalen Bereich. Wir sehen hier schräg gegenüber die Stadt Essen. Wir sehen LVM, LVR um uns herum. Wir sehen kleinere Initiativen. Wir sehen Bundesinitiativen. Wir sehen weniger Initiativen, die sich im Bereich Fundraising umtun. Es ist schon auch ein bisschen anders, als man das bei Fundraising-Veranstaltungen kennt.
Aber unter uns... Ihr kennt Veranstaltungen, ich kenne Veranstaltungen. Es ist jetzt nicht so viel los hier, ne? Ich glaube, es gibt besser besuchte Veranstaltungen, oder?
Naja, also wenn man das mal so sich genauer anschaut, dann ist es tatsächlich so wie bei sehr vielen Veranstaltungen. Wir haben hier eine Messe mit Fachausstellung. Wir sind Ausstellende, wir finanzieren den Fachtag mit unserer Präsenz hier. Und wir sind diejenigen, die dann besucht werden, wenn bei den Workshops und bei den Vorträgen Pausen sind. Und insofern ist es, haben wir immer so den einen oder anderen Peak, dann um die Mittagszeit oder aber zu Pausen, da wird es hier auch schon mal voll. Da führen wir auch unsere Gespräche. In der Zwischenzeit ist es so, dass wir vereinzelt Gespräche führen, aber die Hallen leeren sich dann doch schon deutlich. Es ist allerdings jetzt auch nicht auf diesen Fachtag begrenzt. Sowas erleben wir häufiger mal. Wichtig ist dann eben die Qualität der Gespräche in den Pausen.
Welche Gespräche ihr führt, das werden wir gleich im Laufe des Gesprächs noch klären. Und auch keine Angst, also wir nehmen jetzt hier nicht, also hier stehen jetzt nicht 1000 Leute Schlange, die unbedingt euch reden wollen und wir nehmen jetzt hier dummerweise einen Podcast auf, sondern wir sind jetzt hier tatsächlich zum Ende des Tages. Gleich findet der Abend der Begegnung statt, wo ihr aber auch mir im Vorgespräch gesagt habt, dass ihr noch gar nicht genau wisst, was da eigentlich passiert. Erfahrungsgemäß sind das ja dann doch die Highlights solcher Veranstaltungen.
So wurde uns gesagt.
Und da müsst ihr sein, deswegen haben wir auch ein natürliches Ende zum Ende hin, also wir werden jetzt hier nicht 3 Stunden an eurem Stand stehen. Kurz vorweg, erste Mal Essen? Nee, auch nicht, oder? Seid ihr das erste Mal in Essen?
Nee, ich war schon verschiedentlich auf Veranstaltungen in Essen. Ich war auch privat schon mal in Essen. Ich war auch schon mal, wir hatten es gerade heute Morgen davon, ich war auch schon mal im Volkwang-Museum, hatte auch schon eine Veranstaltung in der Zeche Zollverein und kenne das Ruhrgebiet. Bin jetzt kein Ruhrgebietler, aber kennen tue ich das schon. Ina?
Ja, also ich komme ursprünglich aus Köln, deswegen bin ich jetzt ein bisschen so ein Heimspiel hier. Deswegen hat das für mich auch ganz gut gepasst, das zu kombinieren. Und ich mag den Ruhrpott richtig gerne. Also ich bin hier gerne und genau, war auch schon öfters in Essen. Hier ist man ja schnell von einer Stadt in die andere, fährt man eine halbe Stunde, ist man in Düsseldorf oder in Dortmund. Deswegen, ja, ich bin hier eigentlich ganz gerne.
Fang nicht an, dich direkt einzuschleimen hier von wegen Pro-Ruhrgebiet und so, ne? Nicht schon hier gute Stimmung machen, bevor es überhaupt losgegangen ist hier.
Also, wir sind gerade schon über die Currywurst mit Berlin und
Ja, witzigerweise, der Caterer hier vor Ort ist tatsächlich ein Caterer aus meiner Stadt hier, also in Anführungsstrichen meiner Stadt, der in unserer Stadt durchaus bekannt ist. Und wenn das Essen so ist, wie es hier von dem Caterer kommt, dann kann es nicht so schlecht sein. Aber da lassen wir uns mal raus, weil das ist nur wirklich kein Thema fürs Fundraising-Radio. Das Thema fürs Fundraising-Radio ist, dass wir wissen, was wir über den Scala Campus erfahren möchten, wir aber als allererstes erfahren möchten, wer seid denn ihr eigentlich? Und jetzt hast du vorhin angefangen, lieber Oliver, jetzt sag ich mal, Ina, leg mal los, wer bist denn du eigentlich und vielleicht auch, warum bist du hier, für wen bist du eigentlich hier?
Ja, wo fange ich denn da an? Genau, also ich bin Ina, hallo erstmal. Ich bin seit ungefähr einem Jahr bei Fineo und habe auch direkt im Scala Campus angefangen. Ich komme ursprünglich so aus der kleinen NGO-Welt. Ich habe lange bei einer kleinen Organisation gearbeitet, über den Tellerrand heißt die, und habe lange Zeit Menschen verschiedener Kulturen durchs gemeinsame Essen zusammengebracht und bin da mit so einem Küchencontainer mehrere Jahre durch deutsche Kleinstädte.
Mir sagt es was. Also irgendwo klingelt es jetzt.
Ja, vielleicht. Also über den Tellerrand ist ein Berliner Verein, aber wir haben auch ganz viele Ablegerstädte in 40 anderen Städten deutschlandweit. Und genau, da war ich 5 Jahre aktiv und habe so hautnah mit die Ups and Downs und die Herausforderungen von kleinen Organisationen, die gerade so in den Wachstumsschuhen und Schmerzen sind, miterlebt. Genau, und war lange Zeit mit Kitchen on the Run, mit einer mobilen Küche unterwegs und habe da viel in Kleinstädten Begegnungen geschaffen, Communities aufgebaut und war quasi so ein bisschen on the ground direkt quasi dabei und habe dann... Ja, lange Zeit konnte ich mich nicht so ganz trennen von dem Verein, weil ja, das ist, glaube ich, so ein Projekt, was man dann mit Herz und Nieren und allem, was dazugehört, macht.
Hast du es mitgegründet oder?
Nicht mitgegründet, aber ich bin quasi direkt, als es gegründet wurde, so mit eingestiegen und wir hatten damals noch kein Fundraising, das heißt, wir haben alles ehrenamtlich gemacht und dann gab es so die ersten Stellen und dann gab es die ersten Gelder und dann gab es die ersten Satellitenstädte und dann hatten wir auf einmal ein Büro, also so alles von Anfang an miterlebt. Und dann waren so die Entscheidung, okay, gründet man jetzt ein Social Business oder baut die Community aus? Also es waren dann quasi so diese Entscheidungen, die man da irgendwie mitfällen konnte und mitgestalten konnte. Das war auch schon super schön und total aufregend und ja.
Und dann kam Fineo.
Von Fineo hatte ich schon viel Berührungspunkte, weil öfters mal so Webinare oder Weiterbildungsangebote zum Thema Wirkung eben gab. Bei uns im Beirat auch jemand von Fineo saß. Das heißt, da gab es die Berührungspunkte und ich hatte irgendwie Lust, nochmal so ein bisschen was auf einer Metaebene zu machen und habe quasi auch so Lust gehabt, diese Herausforderungen, die ich so in dieser täglichen Arbeit da erlebt habe, einfach vielleicht nochmal anders irgendwie einbringen zu können.
Was bringst du von dir aus mit? Was hast du mal gelernt? Oder hast du überhaupt was gelernt? Hast du was Vernünftiges gelernt, würden meine Eltern jetzt fragen?
Also ich habe ursprünglich mal Kommunikationswissenschaften studiert und dann mich so ein bisschen in Richtung Consumer Research und Marketing spezialisiert und hatte dann nach dem Master so eine kleine Krise und bin dann tatsächlich, weil ich einen Artikel von Über den Tellerrand gesehen habe, gedacht, Mensch, ich mache das jetzt, ich fahre einfach nach Berlin und schreibe da meine Masterarbeit drüber und bin dann auch so dadurch in Berlin hängen geblieben. Und habe dann nochmal so eine Weiterbildung in Design Thinking gemacht. Das heißt viel so Kreativmethoden, da mich nochmal so ein bisschen spezialisiert. Und dann bei wirklich in dieser kleinen Vereinsarbeit wirklich Learning by Doing. Ich konnte nichts und dann lernt man irgendwie so dies und das.
Zwei Dinge dazu. Das eine ist nochmal der Querverweis auf die Folge mit Tom Neukirchen, der das Thema Marktforschung auch im Fundraising betreibt, sehr erfolgreich. Und ich glaube, es lohnt sich auch nochmal da reinzuhören. Und über Design Thinking müssen wir nochmal reden. Ich war da auch mal auf dem Trip, unbedingt mal eine handfeste Fortbildung mal buchen zu können. Ich habe dann aber irgendwie nur was gefunden, was dann auf Englisch war, wo ich gesagt habe, oh Gott, das klappt sowieso nicht, schaffe ich nicht zu verfolgen. Da müssen wir uns nochmal außerhalb des Mikrofons mal unterhalten, was du mir da empfehlen würdest. Mittlerweile habe ich es auch wieder schon ad acta gelegt, aber jetzt kommt es gerade wieder ein bisschen hoch, wo du das erwähnst.
Genau, also ich kann ja nochmal kurz, also ich habe es beim Hasso-Plattner-Institut tatsächlich in Potsdam gemacht, kann das auch wirklich empfehlen, das ist so eine zweijährige Ausbildung quasi, es gibt einen Basic-Track und einen Advanced-Track, es sind immer kleine Gruppen, es ist auf Englisch, aber irgendwie dadurch auch super international, interdisziplinär, es ist halt wirklich schön, dass man da halt echt ja verschiedene Leute aus verschiedenen Studienbereichen zusammenkommt und man wirklich so, das war glaube ich das erste Mal, wo ich dann wirklich mal so Uni-Arbeit oder wirklich als Team erlebt hat. Und man ist ein Team und arbeitet an einer Aufgabe wirklich interdisziplinär zusammen und wirklich sehr hands-on. Das ist schon, macht Spaß.
Definitiv nicht nur der Fokus auf Sozialwirtschaft und Non-Profits, ne? Sondern dann hast du eben dort vermutlich auch ganz viel Industrie und Mittelstand mit an Bord.
Alles. Also nicht so viel Industrie, also wirklich auch da beim Hasselplattner-Institut schon immer einen Fokus drauf gelegt, dass es wirklich auch soziale Projekte auch gibt. Und wenn man sich dann in diese Richtung, für diese Richtung interessiert, dann kann man da auch immer ganz gut wählen.
Was ist jetzt genau dein Job hier bei Fineo und beim Scala Campus?
Genau, da habe ich jetzt lange ausgeholt. Genau, also im Scala Campus bin ich zuständig für alles, was Live-Austauschformate angeht. Also Veranstaltungen, mache so ein bisschen den Programmplan für die Webinare, für die Workshops, überlege mir Themen gemeinsam mit meinen KollegInnen und wir schauen dann, wie wir verschiedene Themen in Formate übersetzen können. Ist das vielleicht eher ein Thema für ein Webinar, wo man Experten braucht oder vielleicht eine virtuelle Kaffeepause sind so unsere ganz niedrigschwelligen Hop-In-Formate. Also wie übersetzen wir quasi die Themen in verschiedene Live-Formate? Und da bin ich genau für die Veranstaltung zuständig.
Danke, dass du hier einen Kopfhörer auf hast, ein Mikrofon vor der Nase hat und mit uns redest. Alles Weitere dann gleich, wenn wir in die Inhalte gehen. Sidekick zum Oliver. Selbe Frage an dich. Wer bist du eigentlich und warum?
Ja, also jetzt auch an dieser Stelle nochmal Hallo in die Runde. Oliver, mein Name, Olli Rösner. Ich bin tatsächlich bei Fineo irgendwo noch ein Stück weit ein Newbie. Ich bin Anfang des Jahres angefangen oder habe Anfang des Jahres angefangen bei Fineo und komme im Prinzip aus dem Veranstaltungsmanagement, aus der Kampagnensteuerung, habe zuletzt 6,5 Jahre in einer relativ großen Kommunikationsagentur gearbeitet als Teamleitung für integrierte Kommunikationskampagnen. Das umfasste bei uns sämtliche Maßnahmen, die es zu ergreifen gilt, eine Kampagne vorzubereiten, zu budgetieren, zu steuern, umzusetzen und abzuwickeln. Und insofern habe ich dann eben entsprechende Teams angeleitet für erfolgreiche Kommunikationskonzepte.
Aber so wie du es in meinem Vorgespräch auch gesagt hast, überhaupt nicht in der Sozialwirtschaft und so gar nicht in der Gemeinnützigkeit, korrekt?
Das ist richtig. Also in der Agentur Familie Redlich AG in Berlin haben wir natürlich einen sehr starken Fokus auch gehabt auf Wissenschaftskommunikation, auf politische Kommunikation. Nichtsdestotrotz habe ich dann irgendwann für mich mal überlegt, ob ich jetzt weiterhin im Agenturumfeld arbeiten möchte oder ob ich meinem Leben und meiner beruflichen Ausrichtung nicht nochmal einen etwas anderen Spin gebe und wollte ganz klassisch und vielleicht auch ganz naiv meine Arbeit so ein bisschen auch einen Sinn geben. Hatte daraufhin dann eine Annonce von Fineo gesehen und habe mich relativ blauäugig dann beworben. Und offensichtlich fanden die das, was ich so sagte, ganz gut. Und deswegen bin ich jetzt bei Fineo angestellt und freue mich, dabei zu sein, lerne jeden Tag neu und hoffe auch, meine Kompetenzen einbringen zu können.
Aber dann bin ich jetzt mal neugierig, weil bei mir ist es ja genau andersrum. Ich habe mein ganzes Leben lang noch nicht, also außer einem Studentenjob, da habe ich in einer Pommesbude oder in einer Autowaschstraße gearbeitet, noch nie außerhalb der Sozialwirtschaft gearbeitet. Jetzt, also ich glaube, immer meine kleinen Ausflüge in diesem Bereich waren dann eher auch zum Scheitern verurteilt, wenn ich dann mal ausnahmsweise mal einen Job in diesem Bereich gemacht habe, also einen Auftrag. Jetzt guckst du von außen mit einer langjährigen Berufserfahrung aus der kommerziellen Welt auf die Sozialwirtschaft und auf die Gemeinnützigkeit. Hältst du es noch aus? Also Spaß beiseite. Also mich würden deine Eindrücke interessieren. Was sind deine ersten Gedanken dazu? Unterschiede, Gemeinsamkeiten, Schwierigkeiten?
Ich weiß auch, ich bin vielleicht noch so neu, dass ich jetzt noch gar nicht so viele Unterschiede merke. Mir fällt tatsächlich auf, dass ich aktuell ganz anders an Projekte herangehe, als ich es vielleicht früher gemacht habe. Früher in der Agenturwelt war es so, wir konnten einen Auftrag für einen Kunden gewinnen, dadurch, dass wir A, das überzeugendste Konzept hatten, B, dass wir wirtschaftlich das überzeugendste Angebot hatten und wir hatten einen sehr starken Fokus auf dem Bereich Controlling. Das heißt, wir haben Budgets aufgesetzt, wir haben Zeitpläne aufgesetzt, wir haben Deadlines gesetzt, wir haben Meilensteine gehabt, wir haben ein Projektteam, wir haben Stunden auf einzelne Gewerke gesetzt, wir hatten interne, externe Kosten, wir hatten jederzeit das kommunikative Ziel im Auge und wir hatten dafür entsprechende Zeiten, wir hatten dafür entsprechende Budgets und wurden daran gemessen.
Das ist ja hier bei uns, sage ich mal, nicht immer so, dass wirklich besonders auf Zahlen und auf Controlling geachtet wird.
Ja, und das ist jetzt auch so ein Fluch und Segen zugleich. Also ich bin nicht umsonst bei Fineo angefangen, wo wir natürlich mit dem Wirksiegel und unserer Wirkungsorientierung ein Stück weit vielleicht auch in diese Richtung hin arbeiten. Und das ist sicherlich auch kein doofer Ansatz, irgendwie auf Kosten und auf Zeiten und auf Wirkung zu achten. Nichtsdestotrotz gibt es ja neben diesem rein monetären, rein zeitlichen Aspekt sicherlich auch noch andere Aspekte, die in der sozialen Arbeit eine vielleicht noch größere Ordnung oder größere Wichtigkeit haben. Insofern finde ich das ganz erfrischend, diesen Ansatz. Und ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man diese beiden unterschiedlichen Welten, die vielleicht möglicherweise gar nicht so unterschiedlich sind, merged, immer noch hier diese blöde Agentursprache, kombiniert und verbindet und das Beste aus beiden Welten irgendwo zusammenbringt, dann kann das nach meinem Dafürhalten kein schlechter Weg sein. Und ich möchte, wie gesagt, mich ein Stück weit mit dem, was ich so die Jahre zuvor gemacht habe, einbringen. Auf der anderen Seite möchte ich auch lernen und glaube, dass das ein ganz guter Mix sein kann.
Ja, willkommen. Ich glaube, dass die Sozialwirtschaft genau solche Wechsel einfach immer mehr braucht. Ich erlebe in der Fundraising-Ausbildung oftmals die Situation, wo Leute ganz stark aus dem Vertrieb kommen, also gar nicht unbedingt aus der Agenturarbeit, und dann sagen, hey, ich tausche jetzt mal Margarine gegen Spenden, so, ja. Und dann oft ist es aber so, dass sie, wenn sie aus dem Vertrieb kommen, sehr schnell scheitern. So, und diejenigen, die eher den gesamtheitlichen Ansatz sehen, aus der Agentur, aus der Kommunikation kommen, viel eher auf Fuß fassen. Und bin gespannt, wenn wir uns in einem Jahr vielleicht, ja, weiß nicht, ob hier nochmal wiedersehen auf diesem Tag, wie du es dann siehst. Ne? Super. Aber ich finde auch total gut, einfach weil du diese Sachen mit reinbringst, dann können eigentlich nur alle gewinnen.
So. Ja, bei uns war es halt von vornherein so, und das war eben auch die Aufgabe. Wir mussten als dann Kampagnenverantwortliche natürlich immer ein Stück weit in den Schuhen der Kundinnen und Kunden gehen. Wir mussten uns relativ schnell auf neue Sachverhalte einstellen. Wir mussten für uns klarziehen, was die Themen, was die Painpoints sind und was die kommunikativen Anlässe respektive die Outtakes sind. Also das, was dabei rauskommen soll am Ende. Insofern muss man immer irgendwie auch verstehen, was man tut. Ich bin gerade dabei, noch das zu lernen, aber jeden Tag werde ich ein kleines bisschen schlauer.
Auch an dich die konkrete Frage, was machst denn du hier? Also jetzt nicht hier in Essen, sondern bei Fineo und im Scala Campus?
Also ich bin tatsächlich zwar Mitarbeiter bei Fineo, aber zu nahezu 100% angestellt beim Scala Campus. Und ich betreue die strategische Kommunikation. Das heißt, ich bin derjenige, der die einzelnen, bei uns früher in der Agentur hieß es Gewerke, also die kommunikativen Beteiligten, sei es Social Media, sei es irgendwie Vertrieb, sei es Grafik, sei es technische Infrastruktur, sei es SEO-Optimierung, sei es Redaktion. Das kommt so ein bisschen zusammen und ich versuche das Ganze so zu strukturieren, damit wir alle auf ein gleiches kommunikatives Ziel hinarbeiten. Also ich bin so ein kleines bisschen, wenn man so will, die Spinne im Netz.
Jetzt weiß ich, dass Menschen diesen Podcast tatsächlich hören und dass es da Menschen gibt, die so gar nicht aus dem sozialwirtschaftlichen Bereich kommen und eben aber der größte Teil schon aus dem Fundraising, aus dem Sozialmarketing. Da ist Fineo vielleicht ein Begriff, aber wir haben auch genügend Leute, die neu einsteigen und die kennen Fineo nicht. Was ist denn Fineo?
Das ist immer so die Frage, was man seiner Mutter erklärt.
Genau, vielleicht mach einen Elevator-Pitch, du hast eine Minute Zeit.
Kind, wo arbeitest du denn?
Sind die nett zu dir?
Genau. Also Fineo tatsächlich hat super viele verschiedene Bereiche, deswegen ist es teilweise wirklich schwierig, in einen Satz zu fassen. Aber grundsätzlich hilft Fineo wirklich durch verschiedene Projekte die Zivilgesellschaft zu stärken. Wir haben unterschiedliche Bereiche. Ich glaube, so der klassische Bereich, wie Fineo auch angefangen hat vor, ich glaube sogar gestern, 12 Jahre, hat uns,
also Glückwunsch.
Happy Birthday, Fineo, tatsächlich im Großspendenbereich. Also Leute, die tatsächlich soziales Engagement fördern möchten, aber vielleicht noch Anlaufpunkte brauchen, wie sie das tun. Und Fineo da Analysen und Beratung bietet, Sozialorganisationen zu unterstützen, tatsächlich auch wirklich viel in die Analysen reingeht. Das heißt, tiefgehend Organisationen analysiert, auch gewisse Wirksiegel, also wir haben unseren Wirksiegel, die vergeben werden und Wirkungsanalysen quasi auch durchführt. Ein großer anderer Bereich ist quasi auch unser Beratungsbereich. Das heißt, wir beraten auch Unternehmen in ihrer Corporate Social Responsibility Aktivitäten, ob sie es dann in Richtung Corporate Volunteering gehen oder Pro Bono Aktivitäten. Also da haben wir einen recht großen Beratungsbereich auch. Wir haben unseren Scala Campus. Was haben wir da noch für Bereiche?
Ach, wir sind, wir haben Kommune 360, wir sind im
da steckt ihr
Goa-Bereich.
Ah, okay. Das hätte ich jetzt gar nicht mit euch in Verbindung gebracht.
Genau,
okay.
Kommune 360, also auch Kommunalberatung quasi. Und weil wirklich Fineo auch an verschiedenen Stellen immer mehr eben auch Weiterbildungen angeboten hat, sowohl an zivilgesellschaftliche Organisationen, aber auch an wirklich Kommunen, gab so immer mehr den Drang, auch das in einer Form, in einem eigenen Bereich zu verfestigen und verstetigen. Und das ist so der Bereich, wo wir dann quasi so langsam zum Scala Campus hinkommen.
Also ich muss ehrlich gestehen, für mich war Fineo auch im Rahmen der Fundraising-Qualifizierung und Ausbildung primär immer das Thema Wirkung. Genau. Ist mir einfach im Kopf geblieben, weil da auch eine Kollegin von euch oder ein Kollege von euch auch mal regelmäßig referiert. Ich glaube, das Thema Wirkung machen wir jetzt hier nicht auf. Ich glaube, das würde einfach auch zu weit gehen, das Thema Wirkungsmessung und da muss man vielleicht auch tatsächlich mal eine eigene Folge zu machen, glaube ich. Was ich ehrlich auch immer für mich erlebe, ich verfolge das seit vielen Jahren, ich würde, obwohl ich ganz viele Impulse dazu gehört habe, mich noch nicht ansatzweise dazu fühlen, darüber mich jetzt hinzustellen und ein Referat zu halten. Ich finde das sehr, sehr komplex. Ein Freund und Kollege hat das tatsächlich für seine Organisation mal aufgebaut und ist auch sehr erfolgreich. Und ich erlebe immer mehr Organisationen, die gar nicht erst mit Transparenzberichten anfangen, sondern sofort mit Wirkung einsteigen, weil das auch letztendlich die Erfahrung oder das Wollen eines Spenders oder einer Spenderin ist. Aber ich glaube, das würde jetzt hier an der Stelle unseren Podcast sprengen. Also da guckt auch nochmal rein, wirklich auch bei Fineo, was es da tatsächlich gibt. Und im Rahmen der Fundraising-Ausbildung an der Fundraising-Akademie, die Kolleginnen und Kollegen sind damit sowieso konfrontiert. Witzigerweise vielleicht doch nochmal eins zu Fineo zurück. Als wir miteinander gesprochen haben, Oliver, hatte ich dich tatsächlich immer noch irgendwie in Gütersloh verortet. Und dann sagtest du, nee, wir sind ja irgendwie in Berlin. Ihr wart vorher in Gütersloh und seid jetzt in Berlin, seid immer noch in Gütersloh. Was ist da? Was ist bei mir im Kopf da schief?
Naja, die Fineo ist letztendlich vor den 12 Jahren und einem Tag aus der Bertelsmann Stiftung heraus ausgegründet worden. Und insofern kommt sicherlich jetzt hier noch dieser Gedanke an Gütersloh. Nichtsdestotrotz sitzen wir in Berlin und dort sind wir vornehmlich tätig. Wir haben natürlich noch ein Office irgendwo nochmal anders. Bei uns haben sich Kolleginnen und Kollegen in München zusammengefunden. Und wenn ich das richtig weiß, gibt es glaube ich auch Kollegen aus Köln, die arbeiten und Frankfurt. Aber Fineo hat seinen Dienstsitz im schönen Berlin.
Jetzt. Aber ich habe jetzt tatsächlich gar nicht so viel zu der Wirkung, zu dem ganzen Bereich Wirkungsorientierung gesagt.
Schieß los.
Weil ich glaube, das ist wirklich, was ich theoretisch auch zum Beispiel jemandem erzählen würde, der noch nicht genau Fineo greifen kann. Also wirklich Organisationen unterstützen, mehr das zu erzielen, was sie halt auch erzielen möchten. Also so ein bisschen Organisationen mehr auf Kurs halten, dass sie wirklich in die richtige Richtung segeln und quasi das auch mit ihren Interventionen bei ihrer Zielgruppe bezwecken, was sie auch bezwecken wollen.
Schönes Beispiel mit dem Kurs. Da kann man ja auch mal sagen, dass in der Fundraising-Szene es zwei Publikationen gibt, die man im Prinzip irgendwie hat, nämlich einmal das Kursbuch Wirkung und das Kursbuch Stiftung. Da ist vorne ein Schiff drauf, ne? Glaube ich. Oder zumindest ein Kompass, irgendwas zumindest ist was.
Maritime
Elemente, genau. Sehr, sehr schön. So, jetzt kommen wir mal zum Punkt. Der Begriff Scala Campus fiel schon und alle diejenigen, die in den letzten Monaten mal auf Veranstaltungen waren, zugegebenermaßen, es waren noch nicht so viele, weil da war was. Es waren viele Veranstaltungen aus Gründen digital, jetzt geht es so langsam wieder los. Dennoch, auf den wenigen Veranstaltungen, die stattgefunden haben, seid ihr als Fineo mit dem Scala Campus. Wir sind jetzt hier auch gerade an einem Stand mit des Scala Campus. Auch hier mal wieder so Elevator Pitch. Ich weiß nicht, wer von euch mag. Was ist denn der Scala Campus?
Hörst du?
Sonst kann ich. Also wir können ja sagen, Ohren aus und jeder macht mal alleine.
Genau.
Wollte ich gerade sagen, wir können mal so ein bisschen erzählen und dann können wir das zusammenmischen. Also bist du am Aufnehmen?
Ja, klar. Ah, okay. Das läuft die ganze Zeit.
Alles klar. Der Scala Campus ist eine Lernplattform für die Zivilgesellschaft. Der Scala Campus ist resultiert und ist entstanden aus der Scala Initiative, die vor 3-4 Jahren von Fineo in Verbindung mit der Unternehmerin Susanne Klatten. Deswegen Scala, haha, SK, Scala Campus.
Ach Gott, Campus. Das ist gar nicht. Ach so.
Habe ich aber auch erst recht spät verstanden.
Aber nicht gewollt gewesen, oder? Oder ist das irgendwie durch eine Kreation? Irgendwie
das ist eine Kreation. Es ist so, dass die Frau Klatten in ihrem Engagement nicht unbedingt persönlich im Vordergrund stehen möchte. Deswegen ist das jetzt ja nicht der Klatten Campus, sondern der Scala Campus, den Fineo zusammen mit der Frau Klatten initiiert hat. Sie hat eine nicht unerkleckliche Summe Geldes in die Hand genommen mit dem Ziel, nach ihren Kriterien und unserer Auswahl und unserer Unterstützung Zivilgesellschaft zu fördern. Da wurden dann eben 90% der Summe, wir können es jetzt nochmal ganz konkret sagen, sie hat 100 Millionen Euro in die Hand genommen, um diese dann zu unterstützen. Fineo war bei der Auswahl der Organisationen und bei der ganzen Auszahlung der Tranchen und bei dem administrativen Abwickeln, bei der Berichterstattung dann eben noch unterstützend zur Seite. Aber am Ende war halt noch Geld übrig. Da war dann halt auch die Frage, werden wir jetzt noch weitere Organisationen monetär unterstützen oder wollen wir vielleicht einen etwas anderen Ansatz wählen? Wollen wir vielleicht nicht das, was wir bei der Scala-Initiative an Learnings hatten und auch eben das, was zum Beispiel auch die geförderten Organisationen in ihrer täglichen Arbeit erleben, wollen wir das nicht auch irgendwie der breiten Öffentlichkeit, also wir haben, ich glaube, plus minus 600.000 gemeinnützige Organisationen in Deutschland, kleine, mittlere und große, wollen wir das nicht etwas breiter ausrollen, damit eine größere Zielgruppe eben eine Austausch- und auch eine Lernplattform findet, nicht nur diese 90 bis dato geförderten. Das heißt, einen etwas breiteren Ansatz zu wählen. Und das wurde dann positiv beschieden und das war der Ansatz, den wir jetzt hier mit dem Scala Campus gerne fahren wollen.
Hat er das richtig gesagt?
Hat er ganz gut gemacht, würde ich sagen.
Aber du hast trotzdem gezuckt an der Stelle, du wolltest was ergänzen.
Eine Ergänzung hatte ich noch genau, weil natürlich mit der Scala-Initiative wurden, ich glaube, 93 oder 95 Organisationen gefördert. Es gab aber keine Möglichkeit, dass die sich auch untereinander vernetzen und austauschen können. Der Bedarf war aber immer größer, dass man eben auch wissen, weil Organisationen vor ähnlichen Herausforderungen stehen in verschiedenen Bereichen, dass es quasi auch eine Form von Plattform gibt, die auch diese Organisation miteinander vernetzen kann und quasi so einen Wissenstransfer unter diesen Organisationen auch schafft. Daher auch nochmal so ein zusätzlicher Plattformbedarf.
Lass uns mal die kritischen Fragen direkt am Anfang wegkicken. So, das hast du gesagt, naja, Zivilgesellschaft fördern, da sind dreistellige Millionensummen drin gewesen. Das ist sicherlich auch in der Szene ganz breit schon diskutiert worden. Das Geld, was noch übrig ist, also allein das Geld, was noch übrig ist, davon eine Initiative oder aufzubauen, den Scala Campus aufzubauen, ist ja auch schon nicht wenig. Könnte man sagen, naja, da wird nicht Zivilgesellschaft gefördert, da wird Zivilgesellschaft gestaltet, so wie man glaubt, es gestalten zu müssen. Wer schaut bei euch auf die Arbeit? Also wie wird das Geld in Anführungsstrichen kontrolliert? Und die Inhalte, wie werden die kontrolliert?
Also ich würde sagen, also wir sind gar nicht so in dieser Denke drin, dass wir als Fineo stellen unser Wissen bereit und kommunizieren es über diese Plattform, sondern es ist viel mehr dieser Peer-to-Peer-Austausch und auch dieses Konzept. Also wir stellen eine Plattform zur Verfügung, nutzen das Wissen von vielen Organisationen, unter anderem auch das, was Fineo, wo wir quasi an der Quelle sitzen, natürlich vielleicht durch Themen wie Wirkungsorientierung, aber vor allen Dingen fragen auch die Organisationen, was sind die Herausforderungen, nehmen auch Organisationen quasi als ReferentInnen mit in die Workshops mit rein, dass es wirklich eher einfach ein Plattformgedanke ist, der sich gegenseitig befruchtet, als dass wir bei Fineo da sitzen und uns quasi so die Themen überlegen oder genau,
Das wäre jetzt so die Mission, ne? die ihr habt. Was ist denn eure Vision? Also warum gibt es den Scala Campus? Das ist ja nicht, weil noch Geld übrig war. Also was wollt ihr mit dem Ding erreichen? Wo seid ihr in 10 Jahren?
Also es ist ja so, dass der Bedarf tatsächlich riesig ist. Der Bedarf an Beratung, der Bedarf an Austausch, der Bedarf an professioneller Unterstützung für die tägliche Arbeit eines Non-Profit-Unternehmens. Jedes Non-Profit-Unternehmen, unterstelle ich jetzt erstmal, möchte mit dem, was es tut, eine Wirkung erzielen, möchte sein Unternehmen oder sein Ziel verfolgen und möchte es professionell angehen und möchte natürlich auch das möglichst lange tun. Deswegen ergibt sich quasi ein, wie soll ich sagen, intrinsischer Bedarf nach wirtschaftlich und nach vernünftiger Wirtschaftlichkeit, nach Struktur, nach Ordnung, nach Unterstützung, damit sie sich eben auf das Kerngebiet quasi das Unterstützen oder das Verfolgen ihres Zieles hin orientieren. Und insofern ist dieser Bedarf erstmal da. Wir möchten bekannt werden, wir möchten quasi möglichst vielen Organisationen helfen in ihrem täglichen Tun. Wir möchten eine Austauschplattform werden, die möglichst lebendig wird. Wir wollen Diskussionen ansteuern, wir wollen Peer-to-Peer arbeiten, wir wollen eben das Wissen, was in den Organisationen drin ist, heben und zur Verfügung stellen. Wir wollen eine Austauschmöglichkeit geben und da wollen wir eben tatsächlich wachsen.
Wie seht ihr das dann, sage ich mal, es gibt ja Menschen, die tun das, also die tun das auch, die tun das gegen Geld, also es gibt eine Berater- und Begleitungsszene, sage ich mal, die damit eben auch Familien ernähren. Jetzt kommt ihr mit viel Geld, so, wie seht ihr euch da? Seht ihr euch da eher im Gemeinsamen, seht ihr euch da eher im Ergänzenden oder eher vielleicht auch in der Konkurrenz?
Also da habe ich, glaube ich, eine klare Meinung, also unbedingt im Gemeinsamen, also wir arbeiten gerade auch daran, dass wir zum Beispiel kleine Minikurse auf unsere Plattform von anderen Contents nutzen. Also es muss gar nicht von uns produziert und von uns hergestellt sein, sondern wir freuen uns, wenn wir auch Contents von anderen auf unsere Plattform für mehr Leute zur Verfügung stellen können. Oder wir wissen auch, also es gibt einfach viele andere Akademien und Plattformen, die sich auf nochmal einen anderen Themenbereich spezialisiert haben, wie zum Beispiel Digitalisierung, wo wir, glaube ich, gar nicht so den Fokus setzen. Deswegen würde ich mich total freuen, wenn man da einfach noch viel mehr zusammenarbeitet, was wir auch schon machen, also uns da wirklich auch gut einfach absprechen, dass man einfach auf die anderen Angebote auch einfach ganz klar verweist.
An welche, also vielleicht lass uns mal wirklich jetzt den Bogen ziehen, an welche Organisationen richten sich eure Angebote? Wollt ihr, ich meine, nochmal, wir sind hier auf dem Tag hier, hier haben wir jetzt ein kleines regionales diakonisches Werk. Ist das interessant für euch oder wollt ihr eher auf die kleinen Initiativen oder wollt ihr auf die ganz großen Organisationen hinaus? Was ist euer Fokus?
Unser Fokus ist tatsächlich ein sehr breiter. Wir möchten mit unseren niedrigschwelligen Angeboten gerne die Initiativen ansprechen, die möglicherweise noch am Anfang ihrer Reise sind. Die vielleicht auch niedrigschwellige, praxisorientierte, schnelle Hilfe brauchen, Organisationshilfe.
Was für Hilfe suchen? Mit welchen Fragen kommen die?
Die sagen, Mensch, ich habe jetzt hier totales Interesse bei uns in, ich weiß es nicht, in Wallenhorst bei Osnabrück, mein Projekt zur Wiederansiedlung der Wildbienen voranzubringen. Dafür habe ich einen Verein gegründet, dafür habe ich eine gewisse monetäre Grundlage und jetzt möchte ich loslegen. Ich weiß aber gar nicht so genau, wie das jetzt hier mit dem Vereinsrecht läuft. Ich habe jetzt im Sommer, wenn die Blumen blühen, möchten wir ein Fest feiern, bei dem wir auch Einnahmen generieren wollen. Was muss ich da beachten? Oh Gott, jetzt kommt ja noch der Fanfarenzug aus Wallenhorst. Müssen wir da hier Künstlersozialkassenabgaben fordern? So niedrigschwellig ist das. Auf der anderen Seite geht es jetzt auch darum, wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb. Können wir mit dem, was wir tun als Verein aus Wallenhorst, wie müssen wir uns aufstellen, damit wir nachhaltig liquide bleiben. Sprich, dürfen wir überhaupt Einnahmen erzielen mit dem, was wir tun? Dürfen wir den Honig, den wir produzieren, dürfen wir den verkaufen? Müssen wir das irgendwie anders regeln? Auf der anderen Seite geht es auch darum, ich möchte gerne vielleicht auch wissen, wie ich meine Arbeit als solches so strukturiere, dass es effektiver, effizienter ist, mit dem Ziel, jetzt meine Arbeit, meine originäre Arbeit, das Bienen halten und züchten und das Voranbringen der Region weiterhin aufrechtzuerhalten. Das ist so der Ansatz. Und so niedrigschwellig geht es los für die Kleinen. Aber auch für die Mittleren und die Großen gibt es ein Angebot. Wir haben auch ein Angebot, und das ist ja teilweise auch unsere Zielgruppe, nicht teilweise, auch unsere Zielgruppe. Wir möchten auch ein Anlaufpunkt sein für Menschen, die sagen, hey, ich möchte mich monetär beteiligen, weiß aber noch nicht so ganz genau, nach welchen Kriterien ich das kann. Und ich weiß auch gar nicht, wie die Non-Profit-Organisationen ticken. Was sind das für Leute? Was brauchen die hier von mir? Wie kann mein Engagement denn überhaupt funktionieren? Wie kann ich mich da einbringen?
Mhm. Gruß an den Fanfarenzug aus Wallenhorst. Ich hinterfrage das nicht tiefer, wieso Wallenhorst.
Ich bin mir gerade eingefallen.
Es gibt tatsächlich Wallenhorst. Ich weiß, dass es Wallenhorst gibt, aber ob es da einen Fanfaren gibt.
Ich habe meine Banklehre in Wallenhorst gemacht. Deswegen ist mir das eingefallen.
Wie finden die euch?
Also wir bekommen tatsächlich super viel positive Rückmeldungen. Wir hatten gerade nochmal einen guten Schwung an NutzerInnen-Interviews, die wir geführt haben, wo wir nochmal so ein bisschen Zufriedenheit abgeklopft haben, Herausforderungen abgeklopft haben, zu geschaut, ob das so ganz gut aufeinander passt. Ich glaube, was wir gerade zurzeit einfach ganz gut machen, ist einfach sehr niedrigschwellig, praxisorientiert Tipps raushauen, also so 1 bis 10, how to, wie macht man's, 1, 2, 3, das ist gerade in den Veranstaltungen einfach auch Austausch, Raum für Austausch gibt zwischen vielleicht kleinen Organisationen, die gerade erst starten, oder mittelgroßen Organisationen, und es da einfach einen Austausch gibt, okay, wie habt ihr das gemacht, wie machen wir das? Das heißt, die sich auch gut Best Practices einfach zuwerfen können und wir die dann nochmal redaktionell aufbereiten. Also es passiert viel, dass wir einfach irgendwie eine Veranstaltung haben, da wurden Praxistipps oder super viel Tipps im Chat geteilt, die von der Community wirklich kamen, und dann geht diese Veranstaltung dann nochmal in die Redaktion und es gibt irgendwie nochmal Artikel mit Checklisten, 1, 2, 3. So, und das sind teilweise Sachen, wo wir gerade ganz gute Rückmeldungen bekommen, dass das gut gefällt. Diese Formate werden gut angenommen. Die Leute kommen wieder. Also ich finde es ganz nett, dass man immer so ähnliche Gesichter sieht. Das freut mich immer, dass man immer denkt, okay, wir haben so eine ganz gute Community an Leuten, die einfach da sind und die wiederkommen, wo ich denke, das ist ein ganz guter Indikator.
Das heißt aber, Community ist ja geben und nehmen. Ihr habt eine Plattform, da muss ich mich anmelden, was vermutlich nichts kostet. Also ich melde mich da an, oder sehen heißt dann in Videokonferenzen. Sag mal ganz pragmatisch, wo siehst du die Leute und was heißt Community? Wie findet da ein Austausch statt?
Also wir haben unsere digitale Lernplattform, das ist quasi das scalacampus.org, wenn man da einfach drauf geht. Das ist eine recht intuitive Seite, unterteilt in verschiedene Themen, in die aktuellen Veranstaltungen, die stattfinden, wobei man da sagen muss, aktuelle Veranstaltungen sind wirklich gerade noch Online-Veranstaltungen, die funktionieren über Zoom, und verschiedene Online-Kurse, die wir anbieten. Online-Kurse sind einfach On-Demand-Videokurse, die man sich zu jeder Zeit einfach anschauen kann zu verschiedenen Themen. Und wir haben, was davon noch so ein bisschen abgekoppelt ist, eine Austauschplattform, eine Community, die findet man unter Austausch. Da geht es dann darum, das funktioniert wie so ein kleines Facebook, da kann man dann wirklich auch untereinander sich austauschen, unabhängig von den Veranstaltungen, den Online-Kursen oder den Artikeln. Genau, aber Hauptfokus ist eigentlich unsere Plattform, auf der man hauptsächlich vor allen Dingen verschiedenen Content durch verschiedene Formate wie Artikel, Online-Kurse oder Veranstaltungen einsehen kann.
Könnt ihr schon, sag mal, ist das jetzt schon der Zeitpunkt, das weiß ich nicht, da auch ein paar Kennzahlen zu nennen? Also wie viele Menschen sind da bislang aktiv, wie viele Veranstaltungen digital haben schon stattgefunden?
Also aus Veranstaltungssicht kann ich sagen, also wir hatten auf jeden Fall dieses Jahr schon über 1000 Menschen in unseren Veranstaltungen, die laufen recht gut, vor allen Dingen gerade so diese offenen Formate, die sind auch kostenlos, man kann einfach wirklich sich ganz niedrigschwellig dazu klicken. Wir haben ungefähr jede Woche finden so 1 bis 2 Veranstaltungen mittlerweile statt, und soweit ich weiß, wenn ich sie die Redaktion überblicken kann, glaube ich, sind es auch immer so 2 bis 3 neue Artikel, die pro Woche wirklich auch auf die Plattform kommen. Das heißt, redaktionell passiert da viel. Wir haben jetzt auch unsere Kurse nach so einem ganz schönen didaktischen Framework quasi umgestaltet. Das sind kürzere Impulse. Die Kurse dauern so um die 24 bis 30 Minuten. Wir haben jetzt einen neuen Kurs zur Zieldefinition, wie man quasi OKRs, heißt das, Objective Key Results, quasi in der Organisation definieren kann und damit gut arbeiten kann. Und die sind auch sehr interaktiv gestaltet. Man kann sich gut durchklicken. Und da haben wir jetzt mittlerweile, 10 Kurse auf unserer Plattform, 8 bis 10, und neue auch in der Pipeline. Genau.
Vielleicht andere Kennzahlen, wenn man das jetzt mal ganz genau quantifizieren soll. Wir sind, ein Kriterium für uns ist Teilen Abonnenten unseres Newsletters. Wir sind bei 12 oder so gestartet und wir haben jetzt die 3200 Abonnentinnen und Abonnenten Grenze überschritten. Das heißt, Leute interessieren sich für unseren Content. Leute finden es so gut, dass sie unseren Newsletter abonnieren. Wie gesagt, das ist unsere Währung und so denken wir. Und da möchten wir eben dann auch wechseln. Wir haben also im Bereich Social Media auch Zuwächse, weil Leute eben informiert werden wollen über das, was wir anbieten können. Wir haben LinkedIn als eine Plattform für uns identifiziert, auf der sich viele Menschen, längst nicht alle, aber viele aus unserer Zielgruppe offensichtlich auch umtun. Und wir streben dort gerade gegen 1000 Follower. Das ist noch Basis, das ist noch klein. Wir sind aber auch noch klein und wir sind noch jung. Wir leisten gerade die Aufbauarbeit. Wir versuchen jetzt erstmal Content zu produzieren. Wir möchten Relevanz schaffen. Also wir möchten möglichst breit Inhalte geben, die man dann eben über Glossar oder über die Themensuche finden kann. Und da müssen wir erstmal was anbieten, bevor wir irgendwie was abfordern können. Und insofern ist das so unsere Währung.
Ich habe das vorhin vergessen zu fragen. Wie viele Menschen arbeiten denn jetzt gerade bezahlt? Also nicht als ehrenamtliche Referentinnen und Referenten, sondern wirklich bezahlt für den Campus?
Ja, bei uns ist das so, dass wir, die, sagen wir mal, 100%ige Tätigkeit für den Scala Campus angeht, sind das gar nicht so viele, weil bei uns viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann vielleicht auch nicht volle Stellen arbeiten. Wir haben aber, wenn man das mal so umrechnet, haben wir vielleicht das Äquivalent von 9 Vollzeitstellen darauf.
Und nicht nichts, ne? Also.
Das ist nicht nichts, das ist schon eine ganze Menge. Das ist vor allen Dingen aber auch, wenn man das sieht, dass wir haben ja ein Team von plus minus 19, 20 Leuten, die da partiell drauf arbeiten. Das sind 19 bis 20 Leute, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, die ihre Expertise mit einbringen und eben quasi den Scala Campus von allen Seiten eben beleuchten und zum Leben bringen möchten.
Du hast gerade gesagt, Ina, dass ihr leider nur digital bislang Dinge getan habt. Natürlich beschissener Start zu Corona-Zeiten, keine Frage. Auf der einen Seite doof, auf der anderen Seite natürlich auch gut, weil ihr sofort ins kalte Wasser geschubst worden seid. Plant ihr denn auch Präsenzveranstaltungen?
Genau, das wollen wir jetzt auf jeden Fall wieder angehen. Da freue ich mich auch drauf, weil ich eigentlich wirklich diesen Job angefangen habe mit der Idee, dass ich wirklich eine Veranstaltung offline organisiere. Und da planen wir jetzt. Also die Idee ist auch so ein bisschen regionaler zu werden, also auch zu schauen, ob man vielleicht eine Art Stammtischstruktur auch irgendwie aufbauen kann, wo Leute sich regelmäßig treffen und wo auch wirklich Inhalte rein und wieder rausgehen und vielleicht auch sich untereinander sich besser ausgetauscht werden kann. Wir haben jetzt eine Jahresveranstaltung geplant im November, richtig? Und genau, nach und nach soll jetzt auf jeden Fall auch mehr, gerade Webinare oder Workshops, wo es dann wirklich auch darum geht, das Gelernte in die eigene Praxis umzusetzen, das ist einfach irgendwie schöner, wenn sowas offline stattfindet. Wobei ich wirklich sagen muss, diese kurzen Impulse am Morgen, 8.30 Uhr, man schaltet sich ein, man kriegt irgendwie einen guten Impuls, zwei Praxispartner, die irgendwie so ein bisschen was erzählen, man kann dabei irgendwie den Laptop hochfahren oder den Kaffee trinken, in die Arbeit rein. Also es ist teilweise schon noch einfach schön, gerade diese kurzen Impulse, dass die auch so einfach online stattfinden können. Und die würde ich, glaube ich, auch gar nicht mehr missen wollen. Also es hatte auch wirklich viele Chancen, dass man, weiß ich nicht, an einem Tag zwei Veranstaltungen organisieren kann und jeweils irgendwie 70 Leute und ZuhörerInnen hat. Das würde man sonst ja gar nicht mehr so in live hinkriegen.
Ohne jetzt wirklich in eure betriebswirtschaftliche Planung reingucken zu können oder auch zu wollen. Ihr habt vorhin gesagt, naja, es gab viel Geld. Die Veranstaltungen sind umsonst. Ihr habt 9 Leute, ihr seid hier mit einem Messestand. Irgendwann ist das Geld zu Ende. Also es muss doch irgendeine Form dann auch geben, wo ihr sagt, naja, das muss ich ja zumindest irgendwie tragen. Habt ihr da Pläne?
Ja, das ist tatsächlich so, dass wir da Pläne haben. Wir möchten mit unserer Arbeit natürlich irgendwann, oder so genau das, was wir eben predigen bei den Organisationen, die wir so unterstützen, mit dem, was wir tun oder mit dem wir so zusammenarbeiten, dass wir langfristig, mittelfristig, langfristig monetär tragbar sind. Das gilt für uns genauso. Nach dieser Anfangsinvestition und in diesem Inkubator und Starthilfe müssen auch wir uns langfristig monetär autark darstellen. Das bedeutet, dass wir so ein kleines bisschen in der Bredouille sind. Wir können anders als in der Privatwirtschaft jetzt nicht jedes Webinar irgendwie so bepreisen, wie man das möglicherweise machen würde, wenn man in der Privatwirtschaft ist. Wir bewerten jetzt den Inhalt und sagen, okay, da sitzt jemand einen halben Tag in einem Webinar, bereitet sich vor, wir müssen da 1.000 Euro nehmen. Das geht nicht, das wissen wir auch.
Das sind auch nicht die, nicht die Preise, die in der Sozialwirtschaft
momentan da sind. Genau, das wissen wir und deswegen muss das angepasst werden an die monetäre Leistungsfähigkeit der Organisationen, die wir mit denen wir so zusammenarbeiten. Das heißt, wir haben es so, dass wir neben den Impulsmaßnahmen, also den Webinaren, den Kaffeepausen, den Workshops am Morgen und den leicht konsumierbaren Veranstaltungen, die sind weiterhin kostenfrei. Die redaktionellen Beiträge, die werden immer kostenfrei sein. Die Einstiege in das Thema werden kostenfrei sein. Wir möchten Umsätze generieren, zum einen über weiterführende Veranstaltungsformate, sei es Workshops, die gerne mal dann auch über 3 Stunden gehen oder über 4 Stunden gehen, die einen größeren Aufwand bedeuten, die möchten wir bepreisen. Die werden auch aktuell schon bepreist. Wir möchten darüber hinaus für 1-zu-1-Beratungen dann auch Gelder nehmen. Bei uns kann man sich auch 1-zu-1 beraten lassen, wenn man darüber hinaus weiterführenden Bedarf hat. Das sind aber alles Mittel, die oder Summen, die jetzt nicht so sind, dass man da dass wir damit unseren Betrieb aufrechterhalten.
Aber bei so einer 1-zu-1-Betreuung würdet ihr dann auch vermitteln? Also ihr habt ja mit 9 Leuten nicht vermutlich für jeden Bereich dann auch einen Fachmenschen dann vor Ort. Oder aus dem Fineo-Umfeld vielleicht dann doch? Also Fineo gehört ja auch dazu, da sind dann auch wieder ein paar Leute mehr dabei, ne?
Genau, deswegen sind wir gerade auch wirklich noch auf der Suche nach ExpertInnen, die eben Lust haben, sich in Form von Workshops und Webinaren oder 1-zu-1-Beratung, gerade in so Themen wie unternehmerisch denken, nachhaltige Finanzierung, wo wir das Wissen intern bei Fineo einfach nicht haben, anders wie zum Beispiel bei den Wirkungsthemen, wo wir 1-zu-1-Beratung natürlich einfach anbieten können, da an der Quelle sitzen, aber da auch einfach ja noch auf der Suche sind nach Leuten, die Lust haben.
Ihr habt vorhin gesagt, bekannt machen, völlig klar, ihr seid neu, jetzt seid nochmal auf den Tag hier zurückzukommen, ihr seid jetzt 3 Tage hier am Messestand auf dem Fürsorgetag, wir haben im Vorgespräch schon festgestellt, naja, so ganz so viel los ist hier jetzt nicht, aber warum geht ihr auf die Messen, was wollt ihr konkret, weil ich sag mal so, es ist ja viel Aufwand, mit 2 Personen 3 Tage hier zu stehen, um eine Teilnehmerin und einen Teilnehmer zu gewinnen, der umsonst an einem Webinar teilnimmt, das ist ja sicherlich nicht das
Ziel. Wir sind uns natürlich völlig im Klaren. Wenn wir einen Workshop anbieten, der 30, 40 Euro Teilnahmegebühr kostet, da muss natürlich müssen wir einige Teilnahmen bezahlen oder Teilnahmen generieren, um eben auch für uns wirtschaftlich tragbar zu bleiben. Auf der anderen Seite, wie ich es gerade auch schon sagte, können wir natürlich auch die Preise nicht ins Unendliche steigen, weil wir eben nun mal auch hier diese Preisabsatzfunktion ist doch ein wirtschaftlicher Begriff. Also wir müssen eben gucken, dass wir monetär oder dass wir preislich so interessant bleiben, dass auch unsere Zielgruppe das in der Lage ist zu leisten. Wie funktioniert das? Da gibt es verschiedene Ansätze. Also wir überlegen jetzt auch, Unternehmenspartnerschaften zu machen, dass wir bestimmte Bereiche, bestimmte Veranstaltungsformate zum Beispiel nach Themen sortiert, wo dann aber auch zum Beispiel ein Workshop, ein Webinar, bestimmte Kursinhalte drin sind, dass wir die clustern, dass wir die in sich fassen, dass wir diese monetär bewerten und dann einem Unternehmen oder einer Person, einer Initiative, die willens und in der Lage sind, das zu finanzieren, zum Beispiel für jemand anderen zusammenzusetzen. So dass man dann eben ein Paket hat. Es wird nachgefragt, eine konkret quantifizierbare, konkret umrissene Leistung. Diese Leistung möchten wir generieren. Mit dem Ziel, das dann zum Beispiel wieder in Form von Förderung jemanden einer Initiative zur Verfügung zu stellen.
Lass uns das Thema Geld mal vergessen. Lass uns mal in das Thema gehen, wofür ihr eigentlich angetreten seid. Nochmal betont, euch gibt es noch nicht so lange, aber ich würde gerne Geschichten hören. Ich würde gerne vielleicht das ein oder andere mal hören, was ihr vielleicht am Telefon mitbekommen habt, was ihr vielleicht im Webinar mitbekommen habt. Wo habt ihr schon helfen können? Habt ihr irgendwas, wo man sagt, das hat euch das Lächeln ins Gesicht gezaubert, wenn ihr daran zurückdenkt?
Was mich wirklich immer begeistert oder wo ich total überrascht wurde, dass das so gut funktioniert hat. Wir haben, ich glaube, jeder kennt so ein bisschen den Pain von Online-Kursen. Manchmal startet man die und dann geht die Motivation so leiseweise runter. Und wir wollten direkt von Anfang an da irgendwie gegensteuern und außerdem diesen Austauschcharakter irgendwie noch in diese Online in diese Online-Kurse bringen. Und da haben wir das Format im Team Lernen entwickelt, was quasi die Idee ist, dass man sich gemeinsam mit Organisationen zusammentut, wir matchen und über einen Zeitraum von irgendwie 4 bis 6 Wochen kann man dann gemeinsam im Team diesen Online-Kurs durchlaufen und bekommt strukturierte Leitfäden, die quasi selbst organisiert diese Austauschtreffen organisieren und man dann quasi sich gegenseitig austauschen kann. Und das ist wirklich super schön, was da schon für so Begegnungen entstanden sind. Also ich habe meine erste Lerngruppe, wo ich das Format wirklich getestet habe, die schreiben mir jetzt noch, dass sie sich immer einfach so treffen und wirklich da immer weiter abweichen von dem Thema Wirkungsorientierung, warum sie diesen Kurs angefangen haben. Aber es wirklich nochmal so diesen Mehrwert, wenn wir uns einfach irgendwie als Organisation zusammentun und einfach über aktuelle Herausforderungen einfach mal einmal die Woche uns austauschen, was da schon so an Hilfen und Support, das ist wirklich schön zu sehen. Ich finde es super schön, immer in so Kaffeepausenimpulsen, was im Chat geteilt wird, super viele Tipps, wenn es irgendwie um digitale Tools geht oder wie man gerade, wir hatten eine Kaffeepausenreihe zu mentaler Gesundheit, gerade auch in aktuellen Situationen, wie man im sozialen Sektor, ja, dieses ganz Gutes tun, aber eben auch nicht ausbrennen mit schweren Themen, die uns umgeben. Da gibt es immer super viel Unterstützung im Chat, also Tipps irgendwie, wie man da positiv bleibt, wie man irgendwie seine Teams organisieren kann, welche Strukturen es braucht, vielleicht auch im Teams gerade als Organisation resilienter zu sein. Also so diese Praxistipps, die wirklich aus den Teilnehmenden, ich sag Community, weil es ist im Endeffekt wirklich auch irgendwie schon eine Community kommt und die dann wieder durch ein anderes Format, vielleicht irgendwie durch eine Redaktion oder einen Beitrag, dann wieder nochmal einer größeren Zielgruppe zur Verfügung gestellt wird, das macht für mich irgendwie Sinn. So.
Danke dir. Bist du noch zu frisch oder hast du auch schon was, woran du dich erinnerst?
Naja, es ist tatsächlich so, dass ich hier mit jedem Gespräch, was ich hier vor Ort führe, sich so ein kleines bisschen so mein Horizont erweitert und ich höre tolle Geschichten und ich höre vor allen Dingen auch interessante Lebenswege, die sich oder Initiativen und dieses Engagement, was ich so im beruflichen Umfeld so noch nicht kannte. Ich sehe die ganze Zeit Leute, die wirklich brennen für ihre Themen. Die haben sich eine Organisation gegründet, die haben ein Thema, was sie vorantreiben wollen. Dafür brennen sie. Und das finde ich einfach super. Und da bin ich sehr dankbar dafür, ein Stück weiter mit unterstützen zu können. Insofern ist das klasse. Ich merke vor allen Dingen auch, und das kenne ich auch noch von früher, dass wir jetzt hier, dadurch, dass wir wieder live und vor Ort und analog sind, präsent sind und uns zeigen, man merkt hier auch auf vielen Veranstaltungen einfach auch so ein Leuchten in den Augen der Leute, dass sie wieder zusammenkommen können. Denn Online-Formate sind halt super und sind auch toll und erfüllen auch ihren Zweck und schaffen mitunter auch eine Gemeinschaft und ein Gemeinschaftsgefühl. Trotzdem aber kommen wir jetzt zum Beispiel hier auf der Veranstaltung, vielleicht erleben wir das heute Abend auch, hier kommen die Menschen dann zusammen mit diesem Lagerfeuereffekt. Die treffen sich, gegebenenfalls freuen die sich ein ganzes Jahr drauf, sich einmal wieder zu sehen und das funktioniert jetzt wieder. Und das erfreut mich sehr und das...
Die Szene ist klein, man sieht sich auf jeden Fall auf der einen oder anderen Veranstaltung wieder. Ihr seid ja quasi gerade auf Tournee, ne? Also ihr wart auf dem Norddeutschen Fundraising-Tag, da sind wir uns nicht über den Weg gelaufen, obwohl ich auch vor Ort war.
In Jena waren wir.
Jena, Mitteldeutscher, was steht noch an in der kommenden Zeit bei euch?
Ja, ich könnte das Wochenende gleich hier bleiben, weil wir nächste Woche in Gelsenkirchen sind beim Fundraising-Tag und dann dann ist eine Woche frei und dann geht's ja weiter nach Sindelfingen.
Stuttgart, naja.
Genau, zum Stuttgarter Fundraising-Tag und dann ist erstmal so ein bisschen erstmal...
Langweilig, dann ist vorbei erstmal.
Naja, also das nach der Veranstaltung ist vor der Veranstaltung. Also wie gesagt, das war jetzt auch so ein bisschen so so mein erstes Projekt, eben diesen Campus-Stand zu machen mit dem Ziel, wirklich hier mal rauszugehen, damit wir auch alle mal wirklich auch konkret mit den Leuten in den Austausch treten können, wo sind die Bedarfe, wo hakt's noch, wo können wir unterstützen und einfach mal so ein bisschen mal wieder direkt im Zwiegespräch mal Austausch stattfinden zu lassen.
Apropos Zwiegespräch, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Ich behaupte, dieser Podcast, diese Folge erreicht mehr Ohren, als ihr Gespräche geführt habt in den letzten 3 Tagen hier am Stand. Behaupte ich jetzt mal.
Ich habe meine Liste holen.
Das ist gar nicht so weit aus dem Fenster gelehnt.
Also, so? Sofern du 39 ja. bieten kannst.
Wirklich nur, okay. Ja.
So,
dann, aber wir haben ja noch einen Tag.
Genau. Ja, ich habe das Gefühl, es wird eher in die Richtung dann so weitergehen. Es wird kein Corona-Wachstum geben, sag ich mal so. Deswegen jetzt hier nochmal die Chance. Erweitern wir jetzt mal diesen Stand hier in den Podcast hinein. Was sucht ihr? Ganz konkret, Aufforderung. Da sind jetzt Leute, die hören euch zu. Denkt euch, sie stehen jetzt da vorne vor der Theke.
Also ich wollte nämlich gerade noch ergänzend sagen, was irgendwie, glaube ich, beide Punkte so zusammenbringt, was auch noch eine schöne Geschichte ist. Ich mag es immer wirklich, wenn Leute in unserer Veranstaltung sind und mir danach wirklich schreiben, hey,
war gut,
da freue ich mich auch. Nee, aber wirklich auch einen konkreten Bedarf. Oder wirklich sagen, hey, ich habe gerade gemerkt, aber da fehlt doch noch der und der Aspekt und ja, Förderung, aber warum habt ihr nicht mal die Stiftung eingeladen? Oder wir haben hier und hier die Herausforderung, wie kann man das denn angehen? Wäre nicht mal irgendwie ein Workshop cool zum Thema gutes Feedback geben. Und das ist immer super, super hilfreich, weil wir auch wirklich gerade da sitzen und das wirklich auch schnell theoretisch in passende Formate umsetzen können. Und das sind auch schöne Geschichten, wo dann einfach Leute in unseren Veranstaltungen sitzen und dann sagen, hey, eigentlich hätte ich Lust, mal einen Workshop oder ein Webinar oder einen Impuls zu geben. Und wir bieten eben diese Plattform, um genau dann einfach auch dieses Expertinnenwissen und das Praxiswissen einfach auch zur Verfügung zu stellen. Und das ist, finde ich, schön, wenn einfach Leute sich melden, die was zu teilen haben, Best Practices, eine Organisation, die irgendeinen Arbeitsprozess, irgendein Projekt durchgesetzt hat, das hat gut funktioniert und auch Lust haben, ihr Wissen zu teilen.
Wo melden die sich, bei dir oder bei Oliver?
Bei mir.
Nein. Selbstverständlich. Aber ich habe das Gefühl, wenn man dir eine E-Mail schreibt, kommt das trotzdem bei Ihnen an.
Das, wir sind im recht engen Austausch. Und so groß sind wir nur auch nicht.
Nein, aber ich betreue das Gala Campus Postbach, muss man dazu sagen. Also ja, die kommen bei mir an. Ich freue mich auf jeden Fall. Genau, was wir suchen, also wirklich Leute, die aktuell Herausforderungen in ihrem Organisationsalltag haben und Lust haben auf Weiterbildung, auf Lernen, auf Austausch, auf gemeinsam, dass man sich irgendwie auch zusammentut und sich wirklich auch austauscht, weil es ist wirklich so, also kleine und mittelgroße Organisationen stehen, so wie ich das auch wirklich hautnah mitbekommen habe, einfach wirklich vor so viel ähnlichen Herausforderungen und es macht so Sinn, einfach die Köpfe da zusammenzustecken und zu sagen, okay, wie finden wir da einfach Lösungen zu, weil ja, ich glaube, dass all diese Sachen, die vielleicht auch im Privatsektor so selbstverständlich sind, dass man sich irgendwie mehr mit Organisationsentwicklung auseinandersetzt, dass man eine Kommunikationsabteilung hat, was für eine Personalabteilung hat und ich kenne das einfach in kleinen Organisationen, macht man Projekte und jeder macht 5% Geschäftsführung, 5% Kommunikation und das sind einfach, dass sie, dass Organisationen weniger professionell sind, aber es sind einfach viel weniger Ressourcen, die zur Verfügung stehen und genau.
Hatte ich letzte Woche erst noch eine Geschäftsführerin einer Stiftung, die alles macht.
Einfach genau.
Alles tut. Alle suchen Personal, sucht ihr auch gerade? Habt ihr irgendwas offen oder sagt ihr, nee, da sind wir momentan gut besetzt? Habt ihr offene Stellen, die ihr besetzen wollt?
Was den Scala Campus angeht, sind wir aktuell gerade recht gut aufgestellt. Wir sind immer wieder an externen Partnern und Referierenden sind wir im Austausch und auf der Suche. Ganz konkret suchen wir eigentlich immer mal wieder Leute. Man muss einfach mal auf die Fineo-Seite gucken. Da sind die Stellenanzeigen tagesaktuell drin. Aber nach meinem Dafürhalten sind wir aktuell gerade ganz gut aufgestellt.
Ich weiß, dass wir hatten jetzt ja noch eine Stelle offen. Ich kann aber sein, dass die auch schon besetzt ist, aber tendenziell, also einfach Leute, die sich mit Themenbereichen wie zum Beispiel nachhaltige Finanzierung, unternehmerisch denken, unternehmerisch handeln, einfach gut auskennen und vielleicht auch GründerInnen Erfahrung haben. Gerade diese Themen, die wir bespielen, also wir immer auf der Suche nach Content sind, die wir auch einfach über unsere Plattform nutzbar machen können. Genau.
Ich habe 2 Fragen zum Ende. Das eine ist vielleicht die etwas doch nochmal größere. Wo sind die Herausforderungen für euch, für euer Vorhaben? Wo sind die inhaltlichen Herausforderungen in den kommenden Jahren? Vielleicht bei den Organisationen oder auch thematisch. Wo geht's hin? Also wo muss man besonders drauf aufpassen?
Also ich glaube schon, dass es immer komplexer wird, verschiedene Fördertöpfe zu jonglieren, weil einfach auch Organisationen immer mehr, es gibt eine Förderung hier, eine Querfinanzierung hier, Eigenmittel hier, also gerade so diese verschiedenen Fördertöpfe und sich vielleicht auch nach und nach eigenständig auf eigene Beine aufstellen zu wollen mit einem zusätzlichen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Das sind einfach, glaube ich, Herausforderungen, die vielleicht auch gerade für Organisationen, die jetzt nicht irgendwie da nochmal BWLer, BWLerin sitzen haben, einfach vielleicht auch komplex und diese Ressourcen dann auch richtig verteilen zu können. Also ich finde, das ist recht schwierig, da auch in diesem Förderdschungel gut durchzublicken, habe ich einfach immer so das Gefühl. Digitale, also gerade auch Organisationen, die sich jetzt in den letzten 2 Jahren einfach auch wahnsinnig gemacht haben mit allen Arbeitsprozessen und auch Begegnungsformate, die auf einmal dann doch digital, die sich umstrukturiert haben. Also ich glaube, dieses vom Problem her denken, resilienter bleiben, ich glaube, das haben wir jetzt in den Jahren the hard way lernen müssen und diese Learnings vielleicht auch mitzunehmen. Okay, wie kann man auf einer Krise schnell reagieren? Wie kann man vom Problem her denken? Wie kann man schnell innovative Ideen entwickeln und vielleicht auch einfach wirklich Ansätze komplett umdisponieren, andere Zielgruppen anpassen? Also mit welchen Bausteinen kann man quasi so ein bisschen rumspielen, schnell, um da einfach gut auf aktuelle Herausforderungen agieren zu können, ohne gleichzeitig, dass die Organisation da einen Schaden von trägt und die Mitarbeitenden, die da arbeiten, oder es, ne, dass man einfach schaut, dass alle auch innerhalb Organisationen gesund bleiben, wenn man sich schon mit schweren Themen auseinandersetzt. Ich glaube, ja, so organisationale Resilienz kann ich mir vorstellen, dass das einfach auch weiterhin auf jeden Fall ein Thema ist.
Alles Themen, die ihr bedient, ne? Im Prinzip.
Ja, wir versuchen, genau, das ist ja auch irgendwie die Idee, dass wir wirklich auch versuchen, ja, das zu bedienen, was wirklich gerade auch Herausforderung ist und da auch schnell zu agieren. Ja.
Gucken 4 Augen dich an.
Naja, es ist, ich glaube, es ist insgesamt gerade eine ganze Menge im Umbruch. Es sind, glaube ich, viele Dinge, die sich auch auf Seite der Geldgebenden gerade vielleicht auch ändert. Es gibt einen Generationswechsel, glaube ich, bei denjenigen, die Gelder zur Verfügung stellen, die klassischerweise gespendet haben. Eine ganze Generation bricht jetzt weg, also die der älteren Menschen, also derjenigen, die vielleicht jetzt auch dauerhaft in der Vergangenheit in der Lage waren, monetär zu unterstützen, also wirklich über Jahresbeiträge hinweg dauerhaft Initiativen unterstützt haben, bricht so ein Stück weit weg. Der Fokus geht bei vielen, zumindest höre ich das so in Gesprächen, dass es diese Akutunterstützung durchaus immer gibt, wenn jetzt irgendwo mal eine Katastrophe hereingebrochen ist oder man sieht jetzt gerade diese Wahnsinnsspendensumme, die jetzt im Zuge des Ukraine-Krieges aufgerufen wird. Trotzdem, diese dauerhafte Spendenbereitschaft geht vielleicht so ein kleines bisschen zurück. Und dem muss man irgendwie begegnen. Auf der anderen Seite muss man dann auch sehen, dass man das gesteigerte Interesse von Unternehmen, sich monetär an spannenden Projekten zu beteiligen, dass man das kanalisiert und dass man das zusammenfügt und dass man das mercht, um nochmal den Begriff zu sagen. Dass man also einfach auch guckt, wie sind die Unternehmen, die sich monetär beteiligen wollen, die sich engagieren wollen, sei es irgendwie durch Bereitstellung von Manpower oder eben durch monetäre Mittel, wie kann man das in Einklang bringen mit dem, was eine soziale Unternehmung anzubieten hat? Das sind, glaube ich, die großen Herausforderungen. Und da müssen wir alle Regler zusammenschieben, dass sich das noch weiter professionalisiert.
Danke. Ich habe eine zweite Frage. Was habe ich vergessen zu fragen? Was wollt ihr noch loswerden? Was gibt es noch zu sagen?
Ich hatte gerade einfach noch so zwei Punkte, aber die weiß ich gar nicht, wie ich die jetzt da reinbringe. Es
mach's,
ist einfach
mach's
egal.
Ganz schamlos.
Ich mach's ganz schamlos, weil ich finde, wir haben gerade so darüber gesprochen, dass wir 9 Leute sind, die daran arbeiten. Das klingt erstmal vielleicht irgendwie viel, aber ich finde, oder nicht viel, aber ich finde wirklich, was man manchmal vergisst oder wo es so einen Aha-Effekt gibt, dass wir wirklich auch die Videos und die Kurse, wir produzieren das alles selbst. Also wir haben da nicht noch irgendwie groß andere Leute oder irgendwie ein riesen Produktionsbüro dahinter sitzen. Das heißt, das sind alles irgendwie auch handgemachte Produkte, die wir da irgendwie auch, wo einfach auch viel Herz und Arbeit irgendwie drin steckt. Genau.
Du hast gesagt, du hast 2 Sachen gehabt.
2 Sachen und eine Sache hatte ich noch, genau, was auch noch so, die oh Gott, die passen jetzt aber gar nicht zusammen. Nein, das machst du dann später.
Ich setze hier so Kapitelmarken und sag so. Inas These Nummer 2.
Was ich wirklich hoffe, wo es vielleicht auch hingeht, vielleicht auch nochmal so zu dem Punkt, Olli, was du gerade genannt hast, dass ich mir wünsche, und da sehe ich auch schon Ansätze, dass einfach die Förderlandschaft und Organisation einfach nochmal viel besser zusammenarbeiten. Und da fand ich die Scala-Initiative hat da, glaube ich, auch schon viele Ansätze gebracht, dass man einfach wirklich mit Organisation auf Augenhöhe zusammenarbeitet und gemeinsam sitzt, okay, wie schaffen wir diese Ziele gemeinsam umzusetzen und dass es nicht so diese Hierarchieebene von Organisationen und Förderlandschaft gibt, sondern dass es wirklich mehr im Einklang passiert und das finde ich wirklich schon eine gute Entwicklung, die sich da gerade tut. Auch, dass hier Aktion Mensch und die Fernsehlotterie sitzt mit genau dieser Idee. Mensch, wir wollen eigentlich mit den Projekten, wo seid ihr? Wir möchten mit euch reden und möchten euch gemeinsam gestalten und wir schaffen das irgendwie zusammen so. Wir kriegen das hingewurschtelt und das finde ich eigentlich eine sehr positive Entwicklung.
Doch mit einem Lächeln fast beendet. Ich habe aber gedacht, ich habe 2 Fragen, ich hatte eigentlich 3.
Oh Gott,
die dritte, ja.
Mehr.
Was um alles in der Welt passiert jetzt auf dem Abend der Begegnung und was erwartet ihr euch von diesem Abend?
Was dort
Oliver hat gesagt, U2 kommt.
Ja, wir haben gedacht, dass vielleicht U2 kommt.
Die sind in Kiew noch, die waren in Kiew.
Ach, sind jetzt die, noch vor 2 Tagen. Schon, ja, ja. Wir dachten, die wären schon wieder zurück. Aber nö, wir erhoffen uns tatsächlich Teil dieser Lagerfeuerbewegung zu sein, was ich gerade gesagt habe. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Leute zusammenkommen, um sich einfach auch nochmal auszutauschen, vielleicht auch besser kennenzulernen. Nochmal den direkten Austausch neben dem dann doch vielleicht so ein kleines bisschen formalisierten Gespräch am Stand oder dem Austausch in Workshops, einfach nochmal zusammenzukommen, sich auszutauschen und gemeinsam jetzt vielleicht mal das gewesene Revue passieren zu lassen und vielleicht auch einen positiven Ausblick zu bringen. Das hoffen wir. Und ob U2 kommt, ich habe so kleine Befürchtungen. Ansonsten tun es ja auch die Höhner.
Ich habe das Gefühl, es wird
die Höhner werden
so bestimmt sowas wie so eine inklusive Big Band oder sowas geben. Sowas wird immer gerne so auf solchen Veranstaltungen.
Ja, es war schon bei der Eröffnung.
War es schon?
Ja.
Guck mal.
Stand by me.
Als ob ich es gewusst hätte. Ich habe es nicht gewusst. Ich habe es nur geahnt.
War großartig.
Es gibt ganz bestimmt was Leckeres zu essen, es gibt ganz bestimmt was Leckeres zu trinken und ihr macht euch dann gleich, wenn ich es richtig sehe, einfach nur hier auf dem Weg in die nächste Halle, korrekt?
Ja, die Wege sind kurz hier.
Sehr schön. Und ich habe auch gehört, Hotel ist auch nicht so wirklich weit, das heißt, der Abend kann sich auch noch lohnen.
Auf jeden Fall.
Wann müsst ihr morgen hier sein?
Wir sind immer ganz gerne relativ früh hier und deswegen sind wir spätestens um 8.30 Uhr hier gestriegelt und mit sauberen Klamotten am Stand.
Ich mache morgen früh um 8.30 Uhr den Testanruf. Und werde gucken, ob es denn so ist. Wir müssen uns gleich nur noch klären, bei wem ich anrufe.
Meine Nummer hast du ja.
Vielen Dank.
Ja, danke.
Euch
danke
für
dir.
Die Zeit. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Alle Kontaktdaten und alle Informationen zu den Websites in den Shownotes. Ich glaube, ihr solltet einfach mal in Kontakt treten mit den beiden, wenn es Fragen gibt. Ich habe gelernt, doofe Fragen gibt es sowieso nicht.
Nee, sonst wäre ich schon, weiß ich nicht wo.
Rüber mit euch zum Abend der Begegnung. Alles Gute, vielen Dank. Und jetzt denken wir uns ein Intro bzw. ein Outro, was ich jetzt nicht abspielen kann, weil Kabel fehlt.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Danke. Danke.